Ein eisiger Wind fegt durch München-Grünwald. Hier, wo das Geld hinter hohen Mauern residiert, herrscht eine unheimliche Stille. Die Villen liegen wie schlafende Riesen unter kahlen Eichen. Alles wirkt friedlich, fast schon schläfrig. Es ist die Nacht zum 14. Januar 2005.
Doch der Schein trügt. In einer noblen Villa brennt noch Licht. In der Einfahrt glänzt ein schwarzer Rolls-Royce. Er wirkt wie ein Prunkwagen, der auf seinen Herrn wartet. Doch drinnen, umgeben von Antiquitäten und Kunstobjekten, geschieht gerade etwas Unvorstellbares. Und damit hallo zu einer neuen Folge Mord in Short. Ich bin Manja.
Und ich bin Jan. Ja, ein Mann, den damals fast jeder Deutsche kennt, kämpft um sein Leben. Er ist 64 Jahre alt, trägt seine markante schwarze Perücke mit den Stirnlocken, angeblich eine Hommage an König Ludwig II. Doch heute ist er nicht der strahlende Mosi, der Liebling der Schickeria, der durch seine schillernden Auftritte längst Kult geworden ist. Heute ist er der private Rudolf Mooshammer, allein mit einem Fremden, den er zuvor am Hauptbahnhof aufgesammelt hat.
Ja, es ist eine jener nächtlichen Fahrten, die Stardesigner Rudolf Mooshammer immer wieder unternimmt. Dann, wenn die Einsamkeit zuschlägt. Ein kurzes Gespräch mit einem Fremden, ein Versprechen von Geld und eine Fahrt in die Dunkelheit.
Doch dieses Treffen läuft anders als gedacht. Die Stimmung kippt, ein heftiger Streit bricht aus. Es geht um 2000 Euro und sexuelle Dienstleistungen. Die Worte werden lauter, aggressiver. Der junge Fremde, getrieben von Geldsorgen, verliert die Beherrschung. Dann geht alles ganz schnell. Der Fremde greift nach einem schwarzen Stromkabel.
Ein banaler Gegenstand wird zur tödlichen Waffe. Er tritt von hinten an Mooshammer heran, schlingt das Kabel um seinen Hals und zieht mit aller Kraft zu. Vielleicht ein kurzer Kampf, Keuchen, dann Stille. Der König der Maximilianstraße, der exzentrische Modemacher Rudolf Mooshammer, ist tot. Er mordet in seinem eigenen Märchenschloss. Das tragische Ende eines Mannes, der wie kaum ein anderer zwischen Reichtum und Einsamkeit wandelte.
Manja, wenn man an Mooshammer denkt, hat man sofort diese Bilder im Kopf. Die toupierte Perücke, den Rolls-Royce und natürlich Daisy auf dem Arm, seine Yorkshire-Terrier-Hündin. Mooshammer war eine wandelnde Kunstfigur. Aber wer war der Mensch hinter der Maske?
Dafür müssen wir weit zurückgehen. Rudolf wird am 27. September 1940 in München geboren. Seine Kindheit beginnt hoffnungsvoll. Sein Vater, Richard, ist Direktor bei einer Versicherung, ein gemachter Mann. Die Familie lebt im vornehmen Lehel. Der kleine Rudolf wächst also zunächst in Sicherheit und im Wohlstand auf. Doch während es für andere im Wirtschaftswunder bergauf geht, beginnt für die Mooshammers der freie Fall.
Genau, 1956 verliert der Vater nämlich seine Stelle, ein Schock, den er nie verkraften wird. Angeblich versucht er es zu verheimlichen, die Scham ist zu groß. In der Folge wird Richard schwer alkoholabhängig und die stolze Familie rutscht unaufhaltsam in die Armut ab. Das ist eine traumatische Zeit. Rudolf Mooshammer erzählt später offen, wie sie in ständiger Angst vor dem alkoholisierten Vater lebten. Die Miete konnte nicht mehr bezahlt werden, sie saßen also quasi auf gepackten Koffern. Der Vater wurde gewalttätig und drohte im Rausch sogar damit, die ganze Familie auszulöschen.
Der spätere Modezar zittert als Jugendlicher also vor dem eigenen Vater. Schließlich flieht seine Mutter Else mit ihm in eine kleine, bescheidene Wohnung. Es ist eine Flucht in die Freiheit, denn der Vater endet als Obdachloser und stirbt in einer einsamen Unterkunft. Das ist die bittere Ironie. Der Mann, der später Millionen für Obdachlose spendet, verliert seinen eigenen Vater an die Straße. Sein Engagement war vielleicht dann eine Form der Wiedergutmachung.
Diese Flucht schweißt Rudolf und seine Mutter Else natürlich zusammen. Es entsteht eine symbiotische Beziehung. Else ist seine engste Vertraute und Muse und er nimmt sie bis zu ihrem Tod 1993 zu jedem öffentlichen Auftritt mit. Die beiden waren ein unvergessliches Gespann. Else mit violetten Haaren und Rudolf in extravaganten Outfits. Ein Dreamteam, das aus der Münchner High Society einfach nicht wegzudenken war.
Doch vor dem Ruhm war es ein harter Weg. Rudolf absolviert eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel und lernt das Geschäft von der Pike auf. Er will den Schmutz der Armut vielleicht abschütteln. Ob das Praktikum bei Dior in Paris Legende oder Wahrheit ist, er zumindest pflegte diesen Mythos. In den 60ern arbeitet er als Verkäufer und studiert den Geschmack der Reichen.
Und dann kommt das Jahr 1968. Während die Studenten auf den Straßen revoltieren, startet Rudolf Mooshammer seine ganz eigene Revolution. Er eröffnet nämlich seine Boutique Carnaval de Venise in der Maximilianstraße 14. Das ist damals ein enormes Wagnis. Die Maximilianstraße ist zwar schon vornehm, aber Mooshammer bringt einen ganz neuen, fast schon theatralischen Glamour dorthin.
Mooshammer weiß einfach, wie man sich inszeniert. Zur Eröffnung verpflichtet er den legendären Feinkostkönig Gerd Käfer. Es ist ein Event, über das ganz München spricht. Mooshammer verkauft keine Kleidung von der Stange, er verkauft Träume aus Seide, Kaschmir und Pelz. Wer meine Marke trägt, trägt meine Gefühle, ist einer seiner berühmtesten Sätze. Er versteht, dass ausgefallene Mode in München vor allem eins sein muss. Ein Statement von Status und auch Exzentrik.
Und der Erfolg gibt ihm recht. Innerhalb kürzester Zeit wird sein Laden zum Treffpunkt der internationalen Prominenz. Wenn Arnold Schwarzenegger in München ist, schaut er bei Mosi vorbei. Thomas Gottschalk kauft hier ebenso ein wie die weltberühmten Magier Siegfried und Roy. Ein sehr exklusiver Kundenstamm also. Mooshammer ist nicht mehr nur ein Schneider, er wird zum Modezar und damit auch zu einer Münchner Institution, so fest im Stadtbild verankert wie das Rathaus oder die Frauenkirche.
Aber Jan, wir müssen über das sprechen, was hinter dieser glitzernden Fassade passiert. Denn während er tagsüber der strahlende Gastgeber in der Maximilianstraße ist, der mit Daisy auf dem Arm für die Kameras lächelt, gibt es auch diese andere, dunkle und einsame Seite. Ein Doppelleben, das sich in den Schatten der Münchner Nacht abspielt. Und genau dort liegt der Keim für die Tragödie, die sich Jahre später abspielen sollte.
Du meinst seine nächtlichen Fahrten, oder? Immer wieder, oft spät nach Mitternacht, wenn die Lichter in der Maximilianstraße längst erloschen sind, setzt er sich in seinen Rolls-Royce. Er fährt weg aus dem beschaulichen Grünwald, weg von der Welt der Reichen und Schönen, direkt ins Herz des Münchner Bahnhofsviertels, in eine Gegend, wo das Leben rauer und Sex käuflich ist.
Ja, es ist fast schon filmreif, wenn man sich das vorstellt. Dieser luxuriöse Wagen, ein Symbol für ultimativen Reichtum, gleitet durch die dunklen Gassen. Mooshammer sucht dort nach jungen Männern. Er spricht sie aus dem Fenster seines Wagens an, verwickelt sie in kurze Gespräche und bietet ihnen Geld an. Viel Geld für ihre Verhältnisse.
Mooshammer nimmt sie mit in seine Villa nach Grünwald. Ein gefährliches Spiel, finde ich. Fremde, in seiner vertrauten Umgebung Männer, die er nicht kennt und die seinen Reichtum sehen. Aber vielleicht denkt sich Mooshammer eher, hier in seiner Villa, umgeben von seinen Schätzen, ist er der Herr der Lage. Aber genau diese riskante Gewohnheit wird ihm in jener Januarnacht 2005 zum Verhängnis.
Nahe dem Münchner Hauptbahnhof spricht Mooshammer den 25-jährigen Herisch A. an. Ein junger Mann aus dem Irak, der nach Deutschland gekommen ist, finanzielle Schwierigkeiten hat und keine wirkliche Perspektive für sich sieht. Mooshammer verspricht ihm 2000 Euro für sexuelle Dienstleistungen. Für Herisch A. ist das vermutlich ein kleines Vermögen.
Er steigt ein und sie fahren gemeinsam in Mooshammers Villa. Was hier genau passiert, lässt sich nur aus den späteren Aussagen des Täters und den Spuren am Tatort rekonstruieren. Es kommt zum Streit. Herisch behauptet später vor Gericht, Mooshammer habe die vereinbarte Zahlung verweigert. Er fühlte sich angeblich gedemütigt und in die Enge getrieben.
Die Situation eskaliert in einer erschreckenden Brutalität. Herisch A., der laut psychologischen Gutachten unter einer enormen inneren Anspannung stand, verliert völlig die Beherrschung. Er sieht dieses schwarze Stromkabel. Es ist wahrscheinlich ein Impuls, eine Tat aus einer Mischung aus Wut, Verzweiflung und krimineller Energie. Er tritt von hinten an den ahnungslosen Mooshammer heran, legt das Kabel um seinen Hals und zieht zu.
Man muss sich die Grausamkeit dieses Moments vor Augen führen. Ein Erdrosselungsvorgang dauert Minuten, es ist kein schneller Tod. Moshammer muss also verzweifelt gekämpft haben. Seine Hände haben vermutlich nach dem Kabel gegriffen, während ihm die Luft abgeschnürt wurde. Als er schließlich nicht mehr lebt, durchsucht der Täter das Haus. Er schaut nach Bargeld, Schmuck und nach Wertsachen, die seine Schulden tilgen könnten.
Hirsch A. nimmt mit, was er findet und flieht aus der Villa. Er lässt den toten Modeschöpfer einfach auf dem Boden liegen, inmitten all der Antiquitäten. Als der langjährige Chauffeur und Leibwächter am nächsten Morgen die Villa betritt, bietet sich ihm ein Bild des Grauens. Er findet seinen Chef leblos im Wohnzimmer. Ein riesiger Schock.
Die Nachricht vom Tod Rudolf Moshammers schlägt ein wie eine Bombe. Ganz München, ja ganz Deutschland, hält den Atem an. Mosi ist tot. Diese Schlagzeile dominiert alle Medien. Vor seiner Boutique in der Maximilianstraße und vor seiner Villa in Grünwald versammeln sich Hunderte von Menschen. Sie legen Blumen nieder, zünden Kerzen an und weinen. Es ist eine kollektive Trauer um ein Original, das viele für unsterblich gehalten haben. Die Polizei steht daher auch unter einem immensen Ermittlungsdruck. Ein prominenter Mordfall wie dieser muss schnell gelöst werden.
Und die Ermittler leisten gute Arbeit. Die Spurensicherung findet am Tatort DNA-Spuren, die nicht von Moshammer stammen. Diese Spuren plus die Fingerabdrücke führen schnell zu einem Treffer. Hirsch A. war nämlich gespeichert, weil er bereits zuvor registriert war. Nur einen Tag nach dem Fund der Leiche klicken die Handschellen. Hirsch A. wird in seiner Unterkunft festgenommen.
Er gesteht die Tat schnell, die Beweislast ist ja auch erdrückend. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen Mordes aus Habgier und Heimtücke an. Der Prozess, der Anfang November 2005 beginnt, ist ein riesiges Medienspektakel. Journalisten aus dem ganzen Land sitzen im Gerichtssaal, um jedes Detail über das Leben des Modezaren und die Tat zu erfahren.
Das Urteil fällt am 21. November 2005. Es lautet: lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge. Wichtig ist hierbei die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.
Er sitzt insgesamt 18 Jahre lang hinter Gittern. Erst im Januar 2023 wird Hirsch A. direkt aus der Haft abgeschoben. Er wird zum Flughafen gebracht und nach Bagdad ausgeflogen. Mit einem lebenslangen Einreiseverbot für Deutschland. Ein Kapitel, das nach fast 2 Jahrzehnten somit endlich geschlossen wird. Aber was bleibt von Rudolf Moshammer? Sein Begräbnis am 22. Januar 2005 ist fast schon ein Staatsakt, eine Inszenierung, die selbst für Münchner Verhältnisse außergewöhnlich ist.
Das stimmt. Ein riesiger Trauerzug bewegt sich damals durch die Innenstadt, vorbei an seiner Boutique in der Maximilianstraße. Tausende Menschen säumen die Straßen, viele davon weinen, andere halten einfach nur inne. Es ist ein bisschen so, als würde ein Stück des alten Münchens zu Grabe getragen.
Die Trauerfeier in der Allerheiligen Hofkirche ist hochkarätig besetzt. Prominente wie Ottfried Fischer und Roberto Blanco erweisen Moshammer die letzte Ehre. Er wird auf dem Münchner Ostfriedhof in dem Mausoleum beigesetzt, das er Jahre zuvor für seine Mutter und sich selbst hat umbauen lassen. Dort ruht er nun Seite an Seite mit seiner geliebten Else.
Vermutlich war es genau die Art von Abgang, die er sich wohl selbst gewünscht hätte. Aber das wahre Vermächtnis von Rudolf Moshammer liegt in seinem tiefen sozialen Engagement. Er war ein Mann der Tat, wenn es um die Schwächsten der Gesellschaft ging. Im Sommer 2000 gründete er die Stiftung Licht für Obdachlose. Er unterstützte die Straßenzeitung Biss, übernahm Patenschaften für Entzugszentren und lud jedes Jahr hunderte Obdachlose zu einem Weihnachtsessen ein, bei dem er sie persönlich beschenkte.
Und das ist dieser faszinierende Kontrast in seinem Wesen, finde ich. Er, der den Luxus liebte, vergaß andererseits nie, woher er kam. Er kannte Armut und Angst aus seiner eigenen Jugend. In seinem Testament war eine Reihe von Vermächtnissen angeordnet, die seinen tiefen Respekt vor seinen Weggefährten zeigten. Berichten zufolge wurde sein langjähriger Vertrauter und Geschäftspartner zum Alleinerben eingesetzt, mit der Aufgabe, seine Vermögenswerte zu verteilen. Sein Chauffeur zum Beispiel erhielt eine Rente und eine Wohnung. Er war es auch, der sich bis zu ihrem Tod im Jahr 2006 um Daisy kümmerte. Die kleine Hündin starb im Alter von 13 Jahren.
Ein Teil aus seinem Vermögen und die Erlöse aus dem Verkauf seiner Luxusautos gingen an seinen Verein. Moshammer war eine Kunstfigur mit Herz und gab München eine Farbe, die heute schmerzlich vermisst wird.
Es ist eine Geschichte voller Licht und Schatten. Der Mann, der von Tausenden bejubelt wurde, der im Rampenlicht stand und die Mächtigen dieser Welt einkleidete, starb am Ende in einer einsamen Nacht durch die Hand eines Fremden.
Rudolf Mooshammer war ein bayerisches Original, ein Unikat, das sich in keine Schublade stecken ließ. Er war exzentrisch, ja, vielleicht auch skurril, aber er war vor allem eines, menschlich.
Und damit sind wir für heute schon wieder durch mit Mord in Short und dem Fall Rudolf Mooshammer. Schön, dass ihr dabei wart. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Bis dahin, passt auf euch auf.